Ursache und Wirkung. Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache. Die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind dazu in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Doch die Kette wäre nicht unendlich. Es muss erst eine Ursache geben, immer. Und die erste Ursache ist immer dasselbe Ereignis. Das Ereignis, welches zur Existenz des Universums führte. Und genau dieses Bild wurde lange Zeit von der Vorstellung des klassischen Urknalls gestützt, welche implizierte, dass das Universum aus einer Singularität hervorging, einem unendlich dichten und heißen Zustand, aus dem Raum und Zeit selbst hervorgegangen sind. Aber wir wissen seit Jahrzehnten, dass der Urknall der Beginn vieler wichtiger Dinge war. Unser Universum, wie wir es kennen, wenn wir es so wollen, aber nicht von Raum und Zeit selbst. Der Urknall war nur ein Effekt und wir glauben zu wissen, was ihn verursacht hat. Und es wirft immer wieder dieselbe Frage auf, ob das Universum überhaupt einen Anfang hatte. Und die Antwort lautet bisher, dass wir uns nicht sicher sind. Der Urknall war ursprünglich eine Idee, die versuchte, das von uns beobachtete Universum anhand von zwei Beweisen zu erklären. Die nachgewiesene Gültigkeit unserer aktuellen Gravitationstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie, und die beobachtete Tatsache, dass je weiter eine Galaxie im Durchschnitt von uns entfernt war, desto mehr schien ihr Licht rot verschoben, bevor es unsere Augen erreichte. Es zeigte sich, dass die allgemeine Relativitätstheorie fast unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in der Welt bestimmte unvermeidliche Konsequenzen mit sich brachte. Eine davon war, dass das Universum nicht gleichmäßig mit Materie gefüllt sein und stabil bleiben konnte. Ein statisches, mit Materie gefülltes Universum würde unweigerlich in ein schwarzes Loch kollabieren. Eine zweite war, dass ein Universum, das nicht nur mit Materie, sondern mit jeder Art von Energie gleichmäßig gefüllt war, sich gemäß einem bestimmten Satz physikalischer Regeln entweder ausdehnen oder zusammenziehen würde. Und drittens, dass wenn sich das Universum ausdehnt oder zusammenzieht, sich auch die Wellenlänge aller Wellen um genau den gleichen proportionalen Betrag ausdehnen oder zusammenziehen würde. Das Zusammenfügen dieser Information führte zu einer phänomenalen Möglichkeit. Je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, desto länger braucht das Licht, das es aussendet, um unsere Augen zu erreichen. Wenn sich dieses Universum beim Durchlaufen des Lichts ausdehnt, dann verlängert sich die Wellenlänge des Lichts aufgrund der Ausdehnung des Universums. Die logische Konsequenz daraus ist, dass je weiter wir wegschauen, desto weiter sehen wir in der Zeit zurück. Das Prinzip ist zusammengekoppelt mit dem Gewebe des Universums, welches sich ausdehnt. In den größten Entfernungen von allen sehen wir das Universum so, wie es war, früher in der Zeit. Damals, als es kleiner, dichter und schneller expandierte und als es in einem gleichmäßigeren, weniger klumpigen Zustand war. Der erste, der dies erkannte, war ein belgischer Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker, Georges Lemaître, im Jahr 1927. Er stellte einige frühe Entfernungsbestimmungsdaten von Edwin Hubble mit Vesto Slifers spektroskopischen Beobachtungen zusammen, die das rot verschobene Licht entfernter Galaxien zeigten, und kam zu dem Schluss, dass das Universum sich heute ausdehnt. Wenn es heute kühler, größer und weniger dicht wird, dann muss es früher heißer, kleiner und dichter gewesen sein. Lemaître extrapolierte dies sofort, soweit er konnte, auf unendliche Temperaturen und Dichten und eine unendlich kleine Größe. Er nannte diesen Anfangszustand das Uratom. Und stellte fest, dass Raum und Zeit ganz am Anfang aus einem Zustand der Nicht-Existenz, aus einer Singularität, hervorgegangen sein könnten. Doch es stellte sich raus, dies war nicht ganz richtig. Erst in den 1940er Jahren deckte Georgi Gamow die wichtigsten Vorhersagen eines Urknallszenarios auf, die eintreffen müssen. Es würde im Laufe der Zeit ein wachsendes kosmisches Netz geben, dem eine frühe Ära ohne Galaxie oder Sterne vorausging. Ein dunkles Zeitalter des Universums. Dass das Universum vor den dunklen Zeiten so heiß gewesen wäre, dass sich keine neutralen Atome bilden konnten. Und wenn sich das Universum also ausreichend abkühlt, sollten wir den übrig gebliebenen Strahlungshintergrund, jetzt nur noch wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt messen können. Und die letzte Vorhersage, dass schon vorher die Temperaturen und Dichten die Kernfusion hätten zulassen müssen. Es gab einige Signaturen, die damals auf die Vorhersagen hingedeutet haben, doch erst Mitte der 60er Jahre, als die Bell Labs Wissenschaftler Arno Penzias und Bob Wilson entdeckten, dass der gesamte Himmel eine Strahlungstemperatur von ungefähr 3 Kelvin besitzt. Diese Strahlung wird heute als kosmischer Mikrowellenhintergrund bezeichnet. Die Beweise für den Urknall nahmen in den 60er und 70er Jahren zu, aber zugleich tauchten auch einige Rätsel auf. In der Wissenschaft hat ein Rätsel nicht immer die Form, wir haben das gesehen, was wir nicht erwartet haben und können es nicht erklären, sondern manchmal die umgekehrte Form. Wir haben etwas berechnet, von dem wir erwarten, dass es da sein sollte. Aber als wir nachgesehen haben, war es nicht da. Und es gibt 3 davon, 3 große Rätsel, die eine Antwort verlangen. Wenn das Universum in der Vergangenheit extrem heiß gewesen ist, sollten noch hochenergetische Relikte aus diesem sehr frühen Zustand in unserem Universum verbleiben. Aber es wurden keine beobachtet. Wenn das Universum von einem extrem heißen, dichten Zustand ausgegangen ist, sollte es eine Obergrenze für die Größe der Strukturen und die Einheitlichkeitsskala im Universum geben, aber die beobachteten Skalen beider sind größer als die vorhergesagten Grenzen. Unter der Annahme, dass das Universum mit einer bestimmten Dichte und einer bestimmten Expansionsrate entstanden ist, müssen sich diese Raten perfekt ausgleichen, um zu verhindern, dass das Universum entweder sofort wieder zusammenbricht oder sich in die leere Unendlichkeit ausdehnt. Aber es gibt keine Erklärung für dieses perfekte Gleichgewicht. Wenn wir solche Probleme in Zusammenhang mit unseren Rätseln haben, gibt es nur 2 vernünftige Möglichkeiten, das rechtzufertigen. Eine ist, sich auf die Anfangsbedingungen zu berufen. Das Universum wurde einfach mit den Eigenschaften, die wir beobachten, geboren und es gibt keine weitere Erklärung. Das heißt, wir akzeptieren das, es ist einfach so. Und manchmal ist es okay. Wie im Fall unseres Sonnensystems. Genau wie alle der 10 hoch 24 Sternsysteme im beobachtbaren Universum wurde unseres mit einem Stern, welcher durch Staub und Gas geboren wurde, der dann Planeten, Asteroiden und gefrorene, eisige äußere Körper hervorbrachte, was zu dem System führte, das uns bekannt ist. Dieser Ansatz beruht jedoch darauf, dass es eine große Anzahl möglicher Ereignisse gibt, die alle ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten haben und eine große Anzahl von Chancen für das Eintreten dieser Ereignisse. Der andere Ansatz ist allerdings interessanter. Nach einem Mechanismus zu suchen, der die von uns beobachteten Anfangsbedingungen aufbaut und hervorruft. Ein solcher Mechanismus muss sich der dreifachen Herausforderung stellen, alle Erfolge der Theorie zu reproduzieren, die es versucht zu ersetzen. Es muss automatisch all unsere Probleme, unsere Rätsel lösen, die die vorherrschende Theorie der Singularität nicht kann. Und genau das versucht die kosmische Inflation zu lösen. Die Inflation wurde von Alan Guth und anderen, darunter Alexei Starobinsky, André Linde, Paul Steinhardt und Andy Albrecht. Die Wissenschaftler postulierten, dass es vor dem heißen Urknall eine Epoche im Universum gab, in der sich der Weltraum anders ausdehnte als heute. In einem Universum voller Zeug ist die Expansionsrate direkt proportional zur Energiedichte dieses Zeugs, was auch immer dieses Zeug sein mag. Das heißt, wenn unser Universum gefüllt ist mit Materie, denn die Expansionsrate sinkt mit zunehmendem Volumen des Universums aus folgendem Grund. Da die Energiedichte der Materie die Anzahl der Teilchen dividiert durch das von ihnen eingenommene Volumen ist. Bei der Strahlung sinkt die Expansionsrate im Vergleich zur Materie zusätzlich, da die Energiedichte der Strahlung die Anzahl der Teilchen dividiert durch ihr eingenommenes Volumen dividiert durch ihre Wellenlänge, die sich mit der Expansion des Universums ausdehnt ist. Oder ein dem Raum inhärentes Quantenfeld. Denn dann bleiben sowohl die Expansionsrate als auch die Energiedichte konstant, da sich der Raum und die darin vorhandenen Felder nicht verdünnen können, wenn sich das Universum ausdehnt. Das war die große Idee hinter der Inflation, dass das Universum von einer dem Weltraum innewohnenden Energieform dominiert wurde. dass es eine Periode exponentieller Expansion durchmachte und das, als das Quantenfeld hinter der Inflation in Materie und Strahlung zerfiel. In dem Moment erreichte die Inflation ein Ende. Das Universum wurde wieder aufgeheizt und die Ereignisse, die wir mit dem heißen Urknall in Verbindung bringen, traten auf. Diese mögliche Lösung für den Urknall ist brillant. Aber würde sie funktionieren? Es verlangt nach umfangreicher theoretischer Arbeit, um Guts ursprüngliche vielversprechende Idee zu modifizieren, bis sie die Erfolge des Urknalls reproduzieren könne. Es war sofort klar, wie es die Monopol-, Horizont- und Flachheitsprobleme löste. Das Universum erreichte am Ende der Inflation eine maximale Temperatur, wodurch die Probleme der hochenergetischen Relikte des Monopolsproblems verhindert wurden. Das Universum hatte eine größere Gleichförmigkeit und Struktur als erwartet, weil die Inflation verschiedene Regionen des Weltraums ausdehnte, auf weit größeren Skalen als der traditionelle nicht-inflationäre kosmische Horizont. Und das Universum ist heute flach, weil die Dynamik der Inflation sowohl die anfängliche Energiedichte als auch die anfängliche Expansionsrate bestimmt. Und wir sind hier nicht mal fertig, denn darüber hinaus wurden 4 neue Vorhersagen bezüglich der kosmischen Inflation gemacht. Vorhersagen, die während der letzten 30 Jahre getestet wurden. Das Universum erreicht eine maximale Temperatur, dessen Größenordnung unterhalb der Planck-Skala liegt. Das Universum besitzt ein anfängliches Fluktuationsspektrum, bei dem die Fluktuationen auf großen Skalen etwas stärker sind als auf kleinen. Das Universum wird mit Unvollkommenheiten geboren und das Universum sollte Superhorizontfluktuationen aufweisen und eine Struktur auf kosmischen Skalen, die die Entfernung überschreitet, die Licht seit dem Urknall hätte zurücklegen können. Und alle 4 dieser Vorhersagen wurden erfolgreich getestet und bestätigt. Doch woher kommt dann die Inflation? Im Jahr 2003 wurde ein Theorem veröffentlicht. Das zeigte, dass das Aufblasen von Raumzeiten das ist, was wir vergangene zeitähnliche Unvollständigkeit nennen. Was bedeutet, dass Inflation keinen Anfang des Universums beschreiben kann. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Universum einen nicht-inflationären Anfang hatte. Es impliziert nur, dass Inflation, wenn sie kein ewiger Zustand war, aus einem früheren Zustand hervorgegangen sein muss, der nur vielleicht einen Anfang hatte. Wenn Inflation aus einem bereits existierenden Zustand hervorgegangen ist, wie sah dieser Zustand aus? Nach den Regeln der Quantenfeldtheorie könnte sie aus einer nicht-inflationären Raumzeit mit einem Zustand entstanden sein, der einem Bunch-Davis-Vakuum sehr ähnlich ist. Und dann den inflationären Zustand hervorgebracht haben könnte, der den heißen Urknall im Endeffekt auslöste. Der Bunch-Davis-Zustand ist der Nullteilchenzustand, wie er von einem geodätischen Beobachter gesehen wird, das heißt einem Beobachter, der sich im expandierenden Zustand im freien Fall befindet. Der Zustand erklärt den Ursprung kosmologischer Störungsfluktuationen in inflationären Modellen. Ein Alpha-Vakua, aber dazu mehr in einer anderen Episode. Sowohl experimentell als auch beobachtend sind uns hier in unserem sichtbaren Universum jedoch keine Informationen zugänglich, die es uns erlauben würden festzustellen, wie die Inflation entstanden ist oder ob sie überhaupt entstanden ist. Tatsächlich kann die Inflation aufgrund der unerbittlichen Expansion des Universums während einer Inflation auf allen Seiten eine Region so klein wie die Plancklänge einnehmen, die kleinstmögliche Größe, bei der die Physik immer noch irgendwie Sinn macht. Und diese Region wird größer gedehnt als das derzeit beobachtbare Universum in weniger als 10 bis 32 Sekunden. Dieser letzte Sekundenbruchteil der Inflation ist das einzige Intervall, das sich irgendwie in unser Universum einprägen lassen kann. Alles, was vorher passiert ist, einschließlich früherer Inflationsphasen oder den Beginn der Inflation, wenn es überhaupt einen gab, oder was auch immer zuvor geschah, wurde durch die Dynamik der Inflation selbst aus unserem Universum gelöscht. Der Urknall war nicht der Anfang von Zeit und Raum und die kosmische Inflation, die ihm vorausging, kann auch nicht der Anfang sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, in dem wir eine simple Frage nicht beantworten können. Wie hat alles angefangen? Ursache und Wirkung. Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können sollten. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache, die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind durchaus in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war nämlich ein Haufen Arbeit, die Folge zusammenzusetzen. Und falls es dem so ist, falls euch die Folge gefällt, bitte einen Daumen nach oben geben. Das würde mich nämlich wirklich sehr freuen und natürlich hilft es mir ungemein. Und falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und in der Videobeschreibung findet ihr natürlich Quellenangaben und persönliche Links zu mir, meinem Instagram-Account, Twitter und so weiter und so fort. Also einfach mal reinklicken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.